Deutschlandfunk zur Diskussion.
Europas Nöte. Durchbruch beim EU-Gipfel hinterlässt Risse. Die Diskussionsleitung hat Bettina Klein.
Einen fast historischen Gipfel hat Brüssel am vergangenen Wochenende erlebt. Was die Dauer anging, 4 Tage und 4 Nächte wurde verhandelt über den nächsten EU-Haushalt und über ein riesiges Wiederaufbauprogramm. Wenige Minuten fehlten zeitlich zum Rekord. Historisch war das insofern, als die Europäische Union zum ersten Mal in einem so großen Stil gemeinsam Schulden aufnimmt. Der nächste EU-Haushalt und das 750 Milliarden schwere Aufbauprogramm sind jetzt jedenfalls vom Rat beschlossen. Sie sei stolz darauf, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern. Viele Staats- und Regierungschefs sahen das genauso. Doch in der Bewertung scheint für viele das Glas nicht mal halb voll zu sein. Beobachter beklagten die Risse und Brüche zwischen den Staatengruppen und deren Repräsentanten und im Europäischen Parlament, das am Ende ja noch zustimmen muss, gibt es Widerstand aus inhaltlichen Gründen. Wie auch immer, ein Scheitern wurde vermieden. Es muss jetzt zunächst mal keinen zweiten Gipfel geben, jedenfalls nicht vor der Sommerpause, in die sich jetzt viele wohl verabschieden werden. Unser Thema heute in der Diskussion, wir wollen eine erste Bilanz ziehen und dann auch schauen, wie es weitergeht, zusammen mit 2 Kollegen und einer Kollegin, die Sie sicher alle kennen. Aus den Niederlanden, aus Den Haag ist uns zugeschaltet Kerstin Schweighöfer, freie Journalistin, die auch für unsere Programme arbeitet und auch die Philosophie von Mark Rutte hier erklären soll, der seinen Kollegen ja durch besondere Hartnäckigkeit aufgefallen ist. In Brüssel ist Thomas Mayer, langjähriger Europakorrespondent der österreichischen Zeitung Der Standard. Auch Österreich hat eine interessante Rolle gespielt. Und zugeschaltet aus Berlin ist Rolf-Dieter Krause, langjähriger ARD-Fernsehkorrespondent und Studioleiter in Brüssel. Beginnen wir mit einer kurzen Runde, mit einer allgemeinen Einschätzung, Herr Krause. Manche haben die Entscheidung ja nicht als Erfolg gewertet, sondern das Gesamtbild eines zutiefst zerstrittenen Europas hervorgehoben. Die Lager, die sich gebildet haben, die gegeneinander standen, diese Fraktionierung. Sie haben viele Gipfel erlebt, Europa lange beobachtet. Stimmen Sie auch ein in diesen Pessimismus?
Na, das ist halt, glaube ich, ein realistisches Bild, nicht ein pessimistisches. Die Regierungschefs haben vor allem ihr eigenes Problem gelöst, nämlich ihre Zerstrittenheit einigermaßen zu übertünchen. Ob sie ein Problem Europas gelöst haben, dahinter muss man dicke Fragezeichen setzen. Denn das Europa, das uns sich da präsentiert, wäre ein Europa, das nur noch durch Geld zusammengehalten wird, als einziger Kitt. Und dies so einem Europa wird keine lange Überlebenszeit beschert sein, glaube ich jedenfalls.
Thomas Mayer, Österreich, ein Teil der sogenannten frugalen 4 oder 5, hat er für sich auch eine Menge rausgeholt, hohe Rabatte unter anderem. Auch aus Ihrer Sicht eher ein Misserfolg für Europa und für die europäische Idee?
Nein, ich glaube sogar ganz im Gegenteil. Es war ein sehr harter Gipfel unter der Vorbedingung, dass die Briten ausgetreten sind schon zu Anfang des Jahres. Das heißt, ein sehr großer Nettozahler ist weggefallen. Und dass die Corona-Krise Europa in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt hat. Das heißt, es war ganz logisch, dass die Verhandlungen über das europäische Budget plus diesen Wiederaufbaufonds diesmal besonders schwierig werden würden. Aber man muss schon sagen, die Gesamtsumme des Budgets wurde am Ende nicht verändert. Wir werden sicher noch auf die Details dann eingehen. Die Europäische Union hat ein Budget, das so groß ist wie noch nie in ihrer Geschichte, und zwar wirklich ganz, ganz dramatisch viel größer. Und der Streit, den wir jetzt 4, 5 Tage lang gesehen haben, ist nicht neu. Es wurde immer sehr, sehr viel gestritten. Was neu ist, ist die Härte, dass sich auch neue Machtverhältnisse abgebildet haben. Ich glaube, dass Deutschland und Frankreich einen großen Fehler gemacht haben, dass sie nicht von Anfang an die Kleinen eingebunden haben in ihre Überlegungen und sozusagen sehr schnell Fakten schaffen wollten. Das hat dann ausgelöst entsprechend auch diesen Widerstand der nordischen Staaten, auch mit Österreich und den Niederlanden, den kleinen Nettozahlerstaaten. Und die Osteuropäer, die spielen eine ganz eigene Rolle, waren relativ ruhig, ja, weil sie auch gut bedient wurden. Und das alles zusammengenommen haben wir jetzt bei einem sehr theatralischen und lauten und umstrittenen Gipfel beobachten können. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo man wieder einmal, wie so oft in der Vergangenheit, einen Kompromiss gefunden hat, mit vielen faulen Kompromissen, die da drin stecken. Und das muss jetzt in einer sehr, sehr schwierigen und komplexen und harten Arbeit in den nächsten Monaten erstmal konkret dann abgearbeitet werden.
Kerstin Schweinköfer, Sie berichten aus den Niederlanden. Regierungschef Mark Rutte hat den Gipfel lange aufgehalten mit seiner Forderung nach einem Vetorecht, einer Mitsprache, die er am Ende ja so nicht bekommen hat. Über die Einzelheiten werden wir gleich noch sprechen. Aber wird das dennoch als Erfolg gesehen? Hat er sich da im Interesse seines Landes vor allen Dingen durchgesetzt?
Ja, das wird durchaus als Erfolg gesehen, wird auch sehr wohlwollend hier in den Presse ist es empfangen worden. Und er kann ja auch zufrieden sein. Und es ging vor allem darum, in diesem neuen Kräftefeld, was jetzt in Europa entstanden ist, innerhalb der EU durch den Brexit auch, ein Signal abzugeben. Es hieß die ganze Zeit, das hat damit zu tun, dass die Niederländer traditionell geizig sind. Da ist natürlich was dran. Es hat geheißen, es hat damit zu tun, dass nächstes Jahr Neuwahlen anstehen und dass er hier aufpassen muss, dass die Rechtspopulisten und Europagegner ihm nicht noch weiter das Wasser abgraben. Da ist auch was dran. Aber wirklich die Hauptmotivation für diese ungekannt harte Haltung, die selbst die Niederländer hier hat aufhorchen lassen und sagen hat lassen, was ist denn mit dem Mann los, so hart haben wir den hier noch nie erlebt. Das liegt daran, er wollte mit den anderen Frugalen ein Signal abgeben. Nach dem Motto, Leute, so geht's nicht, Paris und Berlin, die können nicht einfach über uns hinwegwalzen, wir haben auch noch was zu melden. Und dahinter steckt eben auch dieses tiefe Misstrauen schon seit Jahrzehnten, diese tiefe Angst vor einer zu dominanten Achse Paris-Berlin.
Das ist interessant, vielleicht nochmal nachgefragt. Sie würden sagen, das war nicht das Parlament, das ihm da im Nacken gesessen hat. Das heißt, es hätte für ihn durchaus auch eine Alternative gegeben, sich anders zu verhalten beim Gipfel.
Nein, er wusste, von den Wählern her wusste er ganz genau, er hat schon beim Gipfel im Februar, als über den Haushalt verhandelt worden ist, gesagt, es kann nicht so sein, wir sind schon einer der größten Nettozahler, dass wir noch mehr zahlen. Und dem ist ja auch nicht so, das hat er jetzt geschafft, der Rabatt wurde erhöht, er kriegt auch mehr von den Zolleinnahmen, also unterm Strich zahlen die Niederländer weiterhin nicht mehr als bisher und das ist ein durchaus großer Erfolg. Sein Standardsatz hat immer gelautet, ich kann den Menschen zu Hause nicht erklären, dass wir Geld einfach weggeben. Und jetzt hat er dafür auch eine Erklärung bekommen. Er kann sagen, wir geben das Geld weg, aber nicht einfach so. Wir erwarten Gegenleistung und wir haben eine Notbremse, um dafür zu sorgen, dass diese Reformen, die als Gegenleistung dann geleistet werden müssen, auch wirklich kommen. Also insgesamt kann man wirklich sagen, es ist gut, was er erreicht hat. Die Niederländer sind zufrieden. Natürlich schimpfen die Oppositionsparteien, die Europa-Gegner. Aber im Großen und Ganzen ist man zufrieden mit dem, was er erreicht hat. Und ganz wichtig war eben, wie ich schon sagte, diese Angst, nicht zerrieben zu werden, dass man sagen kann, wir haben auch was zu melden. Wir sind das Größte der Kleinen, wir sind das Kleinste der größten EU-Länder. Und es kann nicht einfach so sein, dass Merkel und Macron da etwas verabreden. Und das wird dann sang- und klanglos auch befolgt.
Da würde ich gerne mal anknüpfen, Rolf-Dieter Krause. Wir haben es ja gerade schon noch mal kurz angerissen. Dieses neue Kraftzentrum dieser vier frugalen Staaten plus Finnland, nennen wir sie noch mal Niederlande, Österreich, Dänemark, Schweden. War das wirklich so überraschend, dass sich dieses Kraftzentrum dort jetzt bildet? Denn nach dem Brexit haben eigentlich viele gesagt, diese Staaten fühlen sich dem Vereinigten Königreich eher nahe, auch inhaltlich, traditionell, historisch. Und es ist eigentlich nachvollziehbar gewesen, dass sozusagen, nachdem die Briten diese Interessen nicht mehr vertreten konnten, dass sich sozusagen das Kraftzentrum jetzt dorthin verlagert.
Naja, Deutschland war doch in der Vergangenheit immer ein besonderer Verbündeter dieser Staaten. Rutte hat doch eigentlich das gesagt, was jahrelang deutsche Europapolitik war. Oder die Finnen oder die Österreicher oder die Dänen. Es ist doch Deutschland, das sich hier verändert hat. Aber ganz unabhängig davon, hier wird ein grandioses deutsches europapolitisches Versäumnis deutlich. Deutschland weiß nicht, was es mit Europa will. Kein Mensch kann die Frage beantworten, wohin unser Land die EU entwickeln will. Es wird immer nur dieses berühmte auf Sicht fahren, immer nur reagiert. Frau Merkel hat kein Konzept für die EU. Und anders als alle ihre Vorgänger hat sie es in den letzten Jahren versäumt, auf die kleineren Mitgliedstaaten zuzugehen, sie einzubeziehen, mit ihnen zu diskutieren, sie zu berücksichtigen. Helmut Kohl und auch Gerhard Schröder, die haben immer mit den kleineren Ländern in Europa geredet, um sie mitzunehmen, um für Positionen zu werben, um zuzuhören etc. Und wenn sie mit Politikern aus den kleineren Mitgliedstaaten, so klein ist, sind die Niederlande gar nicht, aber wenn sie mit den Politikern aus den kleineren Mitgliedstaaten heute reden, dann hören sie ganz oft, dort wie in Deutschland interessieren wir gar nicht mehr. Und das ist jetzt eine Gegenreaktion gewesen, die in der Tat nicht überraschend war für diejenigen, die das eine Weile verfolgen.
Ich würde gerne mal zusammenfassen, was Sie gerade gesagt haben, Herr Krause. Also das erste, kleine Staaten fühlen sich übergangen, wurden nicht ausreichend mitgenommen als ein Versäumnis von Deutschland. Das zweite war, Deutschland weiß ohnehin nicht, was es mit Europa soll. Und der dritte Punkt, den ich gehört habe, war, Deutschland hat in gewisser Weise auch das Lager gewechselt mit diesem deutsch-französischen Vorschlag dort im Mai. Thomas Mayer, was ist aus Ihrer Sicht das Entscheidende dabei oder die entscheidenden Fehler gewesen?
Ich möchte da ganz gerne anknüpfen. Ich stimme im Wesentlichen eigentlich sehr überein mit dieser Analyse, die Kollege Krause hier gibt. Sie haben vorher das Wort neues Kraftzentrum hier in die Diskussion gebracht. Ich sage das mal ganz bewusst so, als Bürger eines kleinen Landes aus Österreich, es ist faszinierend, dass Sie das so nennen, weil wir selber das wahrscheinlich gar nicht so sehen. Wir sprechen hier von vier Ländern, die eben normalerweise überhaupt keine große Kraft oder Macht an den Verhandlungstisch bringen. Was hier passiert ist, hat meiner Meinung nach sogar noch einen subtileren Hintergrund. Und zwar müssen wir schauen, wer sind denn diese vier Staaten, beziehungsweise wenn man Finnland dazu nimmt, die ja dann bei den Verhandlungen sich auch angeschlossen haben, die sich da diesem deutsch-französischen Motor oder diesem Bulldozer, würden wir eher sagen, entgegengestellt haben. Das sind sehr junge Premierminister, die sind ideologisch weit auseinander. Das sind drei Sozialdemokraten aus dem Norden, der liberale Niederländer, der Herr Kurz ist ein Christdemokrat, der im Moment noch dazu eine konservativ-grüne Regierung, also Ökoregierung führt mit einem ökologischen Programm. Das sind Staaten und Regierungschefs, die, das glaube ich, das ist das Wichtigste gewesen für mich an Erkenntnis, die auch jünger sind, die anders denken. Wir leben ja eben nicht mehr im Europa des Helmut Kohl und auch nicht des Gerhard Schröder. Durch den Klimawandel, durch die Corona-Krise jetzt, durch die Digitalisierung, durch die komplette Veränderung der Arbeitswelt verändert sich, das ist meine Beobachtung, auch die Art des Regierens und natürlich auch die Art, wie Europa, wenn wir zusammenkommen in Brüssel, insgesamt funktionieren.
Aber nochmal eine Frage, was war sozusagen der größte Fehler, den Deutschland jetzt gemacht hat?
Ich komme jetzt auf diesen Punkt. Krause hat recht, Merkel hat jahrelang verabsäumt, die französischen Vorschläge und Ideen von Macron aktiv, positiv aufzugreifen und zu sagen, ja, wo wollen wir hin mit diesem Europa, wie machen wir die Integration? Nur jetzt durch die Corona-Krise soll das auf einmal im Schnellverfahren gehen. Das war zu schnell. Ich glaube, dass auch die europäische Öffentlichkeit das nicht mitvollzogen hat. So und der Versuch, Paris und Berlin zusammenzuschalten, ein großes Konzept zu machen mit riesigen Summen, zuerst 500 Milliarden, dann 750 und das den Partnern hinzuknallen, das war einfach nicht zeitgemäß. Das war alte europäische Politik und dafür, so interpretiere ich das, so würde ich das jetzt mal kommentieren, haben sie hier bei diesem Gipfel die Rechnung präsentiert bekommen. Rutte, Kurz haben genau die Rolle gespielt, die Angela Merkel vor 7 Jahren beim EU-Gipfel zum EU-Budgetrahmen gespielt hat, übernommen. Ja, damals war es Cameron und Merkel, die auf ein Sparbudget von 1.000 Milliarden Euro insgesamt für 7 Jahre gedrängt haben. Und in dieser Rolle ist sie ausgefallen. Sie hat das Lager gewechselt zu Frankreich und die sparsamen 4 plus Finnland sind in diese Lücke hineingegangen und haben ihr Spiel gespielt. Und wie wir dann gesehen haben, sie haben auch einiges erreicht in dem Sinn, wie sie das wollten.
Frau Schweighöfer, mich würde noch mal interessieren, deutsch-französischer Motor, das gilt ja als das, was sozusagen das Unverzichtbare ist, so wird es in Deutschland auch immer wieder dargestellt und beschrieben. Solange Deutschland und Frankreich, solange diese Maschine läuft, ist Europa in sicheren Händen und es wird vorangehen. Jetzt haben wir diese deutsch-französische Initiative gesehen, ist von vielen auch sehr positiv aufgenommen worden und trotzdem stellen Sie jetzt fest, das war jetzt eigentlich sozusagen einer der Gründe, weshalb es so schwierig geworden ist und ist eigentlich eher ein Versagen. Also muss da wirklich auch ein Umdenken stattfinden, was diese Bewertung der Achse Berlin-Paris angeht?
Ja, also nicht für die Niederländer. Für die war das, wie gesagt, die waren da immer äußerst misstrauisch. Das war durch ein großes Misstrauen geprägt. Und anknüpfend an das, was mein Kollege Mayer jetzt gerade gesagt hat, 2013. Für die Niederländer, die haben bisher eine ziemlich bequeme Position gehabt. Die konnten sich nämlich hinter den Briten verstecken. Die Briten sind für die immer auf die Bremse getreten. Das war eine sehr komfortable Position. 2013 auch beim damaligen Haushalt. Und diesen wichtigen Bündnispartner haben sie eben durch den Brexit jetzt verloren. Und auf einmal wurde die Achse dann Berlin-Paris wieder mächtiger, zudem dann Merkel und Macron auch eine Initiative zum Neustart in Europa ergriffen haben. Und diese geizigen Vier, das fällt auch nicht einfach so aus dem Himmel plötzlich. Man darf ja nicht vergessen, es gab bereits die sogenannte Hanse-Allianz. Die ist eben Ende 2017 bereits gegründet worden als Reaktion auf Macrons und Merkels Initiative zu diesem Neustart in Europa. Und da waren eigentlich alle die Frugalen schon dabei, nämlich Dänemark, Schweden, Finnland, die baltischen Staaten und Irland auch noch. Und die wollten mit ihrer Hanse-Allianz ein Gegengewicht zur deutsch-französischen Achse bilden. Also damals schon, Ende 2017 war das. Und das ist die Basis der geizigen Vier von jetzt. Also völlig neu ist es für die Niederländer eigentlich nicht. Und es lässt sich auch logisch herleiten, eben durch den Brexit, der für die Niederländer sehr, sehr viel bedeutet und sie dazu gezwungen hat, aktiv zu werden, wie es Rutte jetzt gemacht hat in den letzten Tagen.
Herr Krause, Rolf-Dieter Krause, was bedeutet das jetzt unter dem Strich für Europa? Was sind die Auswirkungen davon?
Ich will noch mal festhalten, Frau Merkel hat die Position gewechselt, ohne wirklich ein Konzept zu haben. Sie ist wieder mal wie in der Flüchtlingskrise eine Getriebene. Sie hat keine Initiative. Es gibt keine Merkel-Macron-Initiative. Sie hat einer Initiative von Macron nachgegeben. Das stimmt. Und sie hat damit sozusagen bisherige Überzeugungsgenossen in Europa im Stich gelassen. Dass Deutschland und Frankreich Sachen ein bisschen auch vorzuprägen versuchen, das hat in der Vergangenheit oft geklappt. Wenn die beiden sich einig waren, die ja oft von sehr verschiedenen Positionen kommen, dann konnten sich meistens unter dieser Einigung die meisten wiederfinden. Deutschland und Frankreich stellen in der heutigen EU immer noch ungefähr die Hälfte der Wirtschaftskraft dar. Das ist schon, also ich sag mal, da dürfen die beiden Länder auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein agieren. Aber sie sind eben nicht der Hegemon. Und das zeigt sich jetzt, dass wir werden. Sie fragen, was das für Europa bedeutet. Ich glaube, dass dieser Gipfel leider vor allem gezeigt hat, dass es unter den handelnden Akteuren fast kein Vertrauen mehr gibt. Kein Mensch glaubt einer italienischen Regierung, dass sie sich auch selbst anstrengen will, um die Wirtschaft dort in Ordnung zu bringen und das Land zu stabilisieren. Kein Mensch glaubt der Kommission, dass sie über die Einhaltung von Kriterien wacht, dass sie über die ordnungsgemäße, sinnvolle Verwendung des Geldes wachen kann. Mein Eindruck war jetzt auch während dieser Gipfeltage, die ich ja nun von Ferne verfolgt habe, da gönnt auch keiner mehr dem anderen das Schwarze unterm Fingernagel und alle versuchen sich irgendwie durchzuwurschteln. So, und nun kommt die Zeit, wo das Ganze, was das ist ja nicht jetzt erstmal nicht mehr als eine politische Einigung, das muss jetzt in Rechtsakte gegossen werden. Viele davon müssen einstimmig beschlossen werden, von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Dass die EU Schulden macht, ist ein klarer Bruch der Verträge. Das heißt, da müssen die Mitgliedstaaten sagen, wir akzeptieren das im Sinne einer Ratifikation. Das kann man nicht einfach so ohne weiteres machen.
Klarer Bruch der Verträge, das müssen Sie noch mal erklären, weil uns ja gesagt wird, das ist rechtlich komplett abgesichert.
Der EU-Vertrag verbietet, der EU Schulden zu machen. Der sagt, Einnahmen und Ausgaben müssen in der Balance stehen. Da hat man in den letzten Jahren schon immer dann, wenn so Naturkatastrophen ein einzelnes Land getroffen waren, hatten immer so eine kleine Lücke gefunden, hat gesagt, so, wir geben da mal Geld und dafür nehmen wir mal Geld auf. Aber
eine Ausnahmegenehmigung, genau.
Ja, das Argument war, da stehen dann ja unseren Schulden sozusagen die Forderungen an die Mitgliedstaaten gegenüber. Das waren ja damals Kredite. Und ehrlich gesagt auch schon ein abenteuerliches Argument, weil so gesehen hat noch nie ein deutscher Finanzminister Schulden gemacht, weil allen Schulden stehen die Forderungen an die Steuerzahler gegenüber. Also das ist ein absurdes Argument, aber in der EU gibt's das manchmal und es hat genutzt. Aber in diesem Fall ist das nun wirklich ein Riesenpfund. Das muss durch alle Mitgliedstaaten, durch alle Parlamente, das wird noch ein schwieriger Prozess werden. Und da werden dann diejenigen, die eigentlichen bösen Buben sind in Europa, so die Orbans und die Kaczynskis, die werden da nochmal einen sehr schönen langen Hebel in der Hand haben. Und wir werden sehen, dass das noch sehr, sehr mühsam werden kann vom Parlament, dem Europaparlament. Mal ganz abgesehen, Sie haben das ja eingangs schon gesagt, dass da die Zufriedenheit sich auch in Grenzen hält.
Sie hören die Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Wir diskutieren heute über die Ergebnisse des europäischen Gipfels vom vergangenen Wochenende zum EU-Haushalt und zum Wiederaufbauprogramm mit den Kolleginnen und Kollegen Kerstin Schweighöfer, Rolf-Dieter Krause und Thomas Mayer. Herr Mayer, vielleicht knüpfen wir da mal an. Orban und Kaczynski wurden genannt. Vielleicht kommen wir da mal zum nächsten großen Kapitel, Rechtsstaatlichkeit. Auch deshalb gab es ja einen Aufschrei, weil die Verknüpfung der Rechtsstaatlichkeit mit dem EU-Haushalt und dem Recovery Fund so verwässert worden sei. Wir müssen sagen, bisher gibt es diese Verknüpfung im Haushalt nicht. Das Ziel war, das im neuen Haushalt einzuführen. Das Ziel gab es auch schon vor Corona. Die Regelung, die man jetzt gefunden hat, geht vielen nicht weit genug. Sie sagt sozusagen, dass die Kommission jetzt Maßnahmen vorschlagen soll, dann qualifizierte Mehrheit. Thomas Mayer, wie bewerten Sie das, was in dieser Frage jetzt rausgekommen ist?
Also jetzt ganz hart gesagt muss man sagen, in dieser Frage ist eigentlich überhaupt nichts herausgekommen, außer schöne Formulierungen. Man hat also einen Satz hineingeschrieben, in dem man gesagt hat, dass die EU-Staaten, die Subventionen erhalten, sich an die Rechtsstaatlichkeit halten. Ich verknappe das jetzt mal sehr, sehr stark. Aber es wurde dann auf die Kommission verwiesen, die neue Vorschläge bringen soll, wie man einen Prozess formuliert, um das dann auch zu exekutieren, wenn sich jemand nicht daran hält. Es hat diese Ideen, die Sie genannt haben, schon mal gegeben. Zunächst mal sollte es eine strenge Regelung sein, nämlich dass die Kommission das von sich aus entscheiden kann und die Staaten das nur mit 2/3 Mehrheit ihrer Stimmen ablehnen können. Das hat man dann umgedreht, indem man gesagt hat, na, man macht es vielleicht auch ein bisschen weicher, nämlich dass 2/3 der Staaten positiv einen Beschluss fassen müssen, um eine Sanktion auszuführen. Und nicht mal darauf hat man sich jetzt einigen können, weil eben Viktor Orban, wie schon genannt, und sein polnischer Kollege das brüsk abgelehnt haben. Also hat man das weitergeschoben. Dahinter steckt auch ein juristisches Problem, wie man mir erklärt hat. Ein Verstoß gegen die Rechtsstaatlichkeit und das Verfahren, wie man dann bis zum Stimmrechtsentzug kommt, gibt es schon im bestehenden Vertrag. Und das ist sehr, sehr streng und sehr, sehr schwierig zu erreichen. Und die Kommission hat ja auch gegen Ungarn und gegen Polen solche Verfahren nach Artikel 7 auch schon eingeleitet. Es ist aber auf der anderen Seite eben nicht ganz so einfach zu sagen, die Kommission zahlt einfach das Geld nicht aus, wenn sie der Meinung ist, dass ein Staat sich nicht korrekt verhält. Da muss eben, weil das so eine heikle Frage ist, ja, und die Grundrechte betrifft, muss ein ganz ausgefeiltes Verfahren stehen. Und im Vertrag steht bis jetzt eigentlich nur, dass das am Ende die Staats- und Regierungschefs einstimmig beschließen müssen. Ich erkläre das deswegen so kompliziert, weil das zeigt schon die Schwere dieses Verfahrens. Und das hat man schlicht und einfach nicht zustande gebracht. Und es ist eigentlich für mich jetzt nicht sehr überraschend gewesen. Es war klar, dass Viktor Orban am Ende, was immer man vorher über das Geld aushandelt oder über die Konditionen, wie das Geld verteilt wird, am Ende wird Viktor Orban schlicht und einfach sagen, ich lege ein Veto ein, wenn hier dieses Rechtsstaatlichkeitsverfahren tatsächlich beschlossen wird. Und da musste man ihm schlicht und einfach nachgeben. Und er hat dementsprechend sehr locker auch am Ende dann gesagt, ja, er hat die nationale Ehre Ungarns verteidigt. Also sehr pathetisch wie immer. Aber es war für ihn ein leichtes Spiel.
Er hat es als Sieg zu Hause verkauft. Das war ja offensichtlich auch das Ziel. Denn wir halten nochmal fest, das, was jetzt beschlossen wurde, EU-Haushalt und Recovery Fund, da brauchte es zwingend eine Einstimmigkeit. Also Orban hatte wie jedes andere Land die Möglichkeit, sein Veto einzusetzen. Das war von Anfang an ja klar oder auch erwartbar. Ich darf nochmal kurz vorlesen, was jetzt vereinbart wurde. Europäischer Rat unterstreicht Bedeutung der Achtung der Rechtsstaatlichkeit. Vor diesem Hintergrund wird eine Konditionalitätsregelung eingeführt. In diesem Zusammenhang wird die Kommission im Fall von Verstößen Maßnahmen vorschlagen, die vom Rat mit qualifizierter Mehrheit angenommen werden. Das heißt, das läuft ja eigentlich daraus hinaus, dass es dann keine Einstimmigkeit mehr braucht. Deswegen zeigt sich die Kommission im Augenblick ja eigentlich auch ganz zufrieden. Die sagen allerdings natürlich auch, sie müssen das nochmal genau ausbuchstabieren, nochmal prüfen. Aber Rolf-Dieter Krause, damit ist die Einstimmigkeit ja eigentlich vom Tisch.
Nee,
und das heißt, es könnte diese Konditionalität also, eben geben.
Nein, also erstmal, wenn ich nicht ganz falsch liege, gibt es so eine Regel schon bei den Kohäsionsfonds. Da können dann Mitgliedstaaten, die besonders arm sind und deswegen aus dem sogenannten Kohäsionsfonds Mittel kriegen, solche Mittel gestrichen werden, wenn sie sich nicht an die Rechtsstaatlichkeit halten. Das ist nie angewandt worden. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Selbst bei qualifizierter Mehrheit. Es gibt ja nicht nur Polen und Ungarn. Sie können heute mindestens 7, wenn nicht 9 Mitgliedstaaten der EU nur noch eingeschränkt als Rechtsstaaten bezeichnen. Die Sitten sind ja da an vielen Stellen wirklich ein bisschen verkommen. Das nächste ist, dass Ungarn und Polen bei ganz vielen anderen Entscheidungen gebraucht werden. Zum Beispiel sollen ja diese wunderbaren Schulden, die wir jetzt machen, durch wunderbare neue Steuern auf Plastik oder weiß der Himmel was, dann eines Tages zurückgezahlt werden. für jede Steuerart, die wir einführen, für jeden Eigenmittelbeschluss in der EU bedarf es der Einstimmigkeit. So, und da kann der Orbán jedes Mal sagen, wenn ihr das macht, dann sage ich hier nein und halte alles an. Das, was da steht auf dem Papier, ist das Papier nicht wert, auf dem es steht. Da hat der Thomas Mayer leider auch recht.
Frau Schweighöfer, die Niederlande haben sich ja auch sehr stark für Rechtsstaatlichkeit eingesetzt. Deswegen war ja Viktor Orbán äußerst wütend und hat hier im Park Leopold nebenan gesagt, ihr versteht gar nicht, warum Mark Rutte ihn so hassen würde. Wie sieht man es denn in den Niederlanden jetzt, diese Einigung? Auch das Papier, ist es nicht das Papier wert, auf dem es steht? Oder ist da letzten Endes doch zumindest der Grundstein für diesen Gedanken gelegt, dass man in Zukunft die Rechtsstaatlichkeit eben doch mit verankert?
Ja, es war einerseits schwer schlucken für Rutte, weil, wie gesagt, das haben Sie ja gerade gesagt, es war sehr, sehr wichtig für die Niederlande, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Pressefreiheit, all das hatte Rutte auch schon in seiner Grundsatzrede in Straßburg 2018 sehr, sehr betont. Es war schlucken, aber er hat gesagt, er hat sich sehr optimistisch gezeigt. Man kann sagen, okay, der Mann zeigt sich jetzt optimistisch, ist ja ein Erfolg für ihn gewesen. Mhm. Aber die Reaktionen hier sind auch optimistisch. Das Glas ist für die Niederländer halb voll und Rutte hat gesagt, der Kern ist da, es steht da. Die Kommission hat beschlossen, dass sie sich ganz schnell damit befasst, da kommt etwas. Also die Niederländer sind positiv, so wie sie auch die Notbremse für die Reformen als positiv sehen. Und was auch positiv war, wie Rutte sich gegeben hat nach dem Gipfel, völlig fit übrigens ist er da aufgetreten. Man sah ihm wirklich nicht aus an, dass er einen Sitzungsmarathon hinter sich hatte. Und er sagte auch, die Beziehungen sind gut. Wir sind alle Profis, wir können was aushalten, wir können uns die Meinung sagen, wir können deren Stoutje, wie die Holländer das dann formulieren. Es ist alles gut, macht euch keine Sorgen, nach außen hin wirkt das viel schlimmer, als es in Wirklichkeit ist. Also das ist vielleicht ein großer Unterschied. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Holländer an und für sich wirklich vom Grundsatz her ein optimistisches Volk sehen, aber auch diesen Punkt mit den Menschenrechten, mit der Gewaltenteilung, der Pressefreiheit, das sehen sie eher positiv und sagen, ein Kern ist gemacht, ein Kern ist da, ein Anfang ist gemacht, das wird schon.
Thomas Mayer, wie sehen Sie das? Rolf Dieter Krause hat gerade darauf hingewiesen, ja, also sozusagen Orbán wird in den anderen Gesetzgebungsverfahren noch einen längeren Hebel haben und alles blockieren.
Naja, wir sehen ja dieses Problem mit Orbán jetzt nicht erst seit diesem Gipfel oder man muss das sogar sagen, nicht erst seit ein paar Jahren. Wir sehen das Problem Orbán seit mittlerweile fast 10 Jahren. Ja? Die schon länger dabei sind, wissen, dass Ungarn im Jahr 2011 den EU-Vorsitz gehabt hat. Ja? Orbán wurde 2010 Premierminister und damals schon gab es diese Grundrechtsverletzungen, da begann dieser ganze Grundkonflikt. Ein ganzes Jahrzehnt lang schleppen wir das mit. Ich sehe darin in erster Linie ein politisches Versagen. Wir haben vorher von Merkel gesprochen, wir müssten jetzt sprechen von diversen französischen Staatspräsidenten seit damals, Sarkozy, Hollande, alle schon in Vergessenheit geraten. Wenn es Staats- und Regierungschefs nicht gelingt, einen Premierminister aus einem so kleinen Land wie Ungarn über ein Jahrzehnt lang irgendwie zur Raison zu bringen, dann haben wir ein politisches Problem. Man wollte sich das aber nicht antun, den Druck hier aufzubauen und hat das Ganze in Wahrheit der Kommission überlassen, die sich da durch dieses komplexe und komplizierteste Vertragswerk kämpfen muss und alle Möglichkeiten ausgelotet hat schon bisher, ob man das nicht juristisch irgendwie durchsetzen könnte. Und wir haben ja eigentlich gesehen, dass das nicht geht. Das Artikel 7-Verfahren ist noch nicht mal richtig in Gang gekommen. Das heißt, ich glaube, von der Kommission kann man auf diesem Feld einfach nichts erwarten, weil sie schlicht und einfach überfordert ist. Man muss das politisch lösen. Wie das geht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber dazu würde auf jeden Fall eines gehören, nämlich, dass die Staats- und Regierungschefs sich in einem anderen Zusammenhang, nämlich dort, wo es um Reformen der Union als Ganzes geht, um einen neuen Vertrag, sich mal auf einer anderen Ebene treffen und sich überlegen, wo dieses Europa eigentlich hin möchte. Und da zum Beispiel wäre natürlich das deutsch-französische Duo gefragt, weil sie einfach entsprechendes politisches Gewicht haben. Und nochmal auf Merkel zu kommen in diesem Zusammenhang, das finde ich also persönlich auch, muss ich sagen, ein bisschen enttäuschend. Die Frau Merkel ist eine Parteifreundin von Herrn Orbán in der Europäischen Volkspartei. Sie hat sich eigentlich in dem ganzen Streit, den wir mit Orbán haben, seit vielen Jahren nie wirklich klar öffentlich vor der ganzen europäischen und vor allem ungarischen Öffentlichkeit hier positioniert. Und zwar unmissverständlich. Und zwar unmissverständlich auch, was die Konsequenzen auf der europäischen Ebene betrifft. Und deswegen spielt dieser Mann, er ist ein Pokerer, er ist grandios, wie er es macht. muss man sagen. Es ist ein bisschen unsympathisch, aber es ist unglaublich, wie er bei so einem Gipfel auftritt und mit welcher Schamlosigkeit er sein Spiel spielt, muss man fast sagen. Aber es hat niemand ihn wirklich angepackt bis jetzt. Und das ist, glaube ich, der Kern des Problems. Und Frau Merkel will sich da nicht offensichtlich nicht exponieren. Sie ist eine Politikerin, die immer nur reagiert, die eine großartige Krisenmanagerin ist. Aber sie hat auch jetzt beim Wiederaufbauplan gezeigt, so ähnlich wie beim Atomausstieg vor vielen, vielen Jahren, auf eine völlig unvorbereitete deutsche und europäische Öffentlichkeit hin, hat sie eine riesige Wende hingelegt, der viele Leute einfach nicht folgen können. Und die Rechtsstaatlichkeit.
Herr Krause wollte sich, glaube ich, gerade melden. Verbunden nochmal mit der Frage an Sie, Rolf-Dieter Krause. Was ist denn unterlassen worden jetzt beim Gipfel? Also Thomas Mayer hat gerade gesagt, die Kanzlerin hat es auch wiederum und vermeidet es seit Jahren, sich öffentlich gegen Viktor Orban zu positionieren. Was genau ist denn unterlassen worden beim Gipfel, dass Ungarn zu einer Zustimmung hätte bewegen können und gleichzeitig die Rechtsstaatlichkeit zu verankern?
Sie können einen, der nicht will, den können Sie nicht zur Zustimmung zwingen. Aha. Die Versäumnisse sind viel, viel länger. Es ist ja nicht nur so, dass Frau Merkel sich nicht gegen Orban positioniert hat. Sie hat im Gegenteil immer ihre schützende Hand über ihn gehalten. Die CSU hat Herrn Orban wie ein Staatsgast empfangen und hofiert über sehr lange Zeit. Mhm. Als da längst schon die Pressefreiheit dramatisch eingeschränkt war, die Justiz behindert wurde, die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt, Kulturfreiheit etc. etc. Alles, was wir so als europäische Werte bezeichnen. Wissen Sie, der EU-Vertrag, der gibt da gar nicht so viel her. Die EU ist mal konstruiert worden in ziemlich naiver Sicht von ihren Müttern und Vätern. Weil man irgendwie gesagt hat, wenn Länder einmal in diesem Paradies von Demokratie, Rechtsstaat, Pluralismus, Freiheit angekommen sind, dann werden sie das nie wieder ändern. Das ist zwar historisch belegt, dass das nicht so ist. Ich sag mal, Hitler wurde auch mal gewählt, ganz demokratisch. Mhm. Aber die EU ist so konstruiert und deswegen hat die Kommission gar nicht viel Handhabe. Aber die CDU und die CSU kriegen es bis heute nicht hin, Orbans Partei, die Fidesz, aus der Gemeinschaft der europäischen Christdemokraten auszuschließen. Sie sind ein bisschen härter gegenüber den Polen, weil die dortige Regierungspartei PiS nicht zur Familie der Christdemokrat gehört. Es geht immer nach dem Motto, er ist zwar ein Schurke, aber er ist unser Schurke und wir brauchen ihn für die Mehrheiten. Und das ist wirklich bei Fragen, die wirklich die Grundwerte Europas berühren, ist das einfach ein Frevel. Und da gibt es ganz starke Versäumnisse der deutschen Regierung und der deutschen Christdemokraten. Da kann man sie nicht rauslassen. Es ist ein Jammer. Ich nehme vielen von denen ab, dass sie es ernst meinen, wenn sie von Freiheit und Rechtsstaat und Pluralismus reden. Aber in Europa haben sie dafür nichts getan. Sie haben gerade mal die Mitgliedschaft der Fidesz in der EVP suspendiert. Naja, in der Fraktion sitzen sie immer noch.
Da können wir vielleicht nochmal gleich anschließen, denn bei dem Punkt jetzt auch Rechtsstaatlichkeit gab es auch jetzt große Proteste aus dem Europäischen Parlament, die das sehr stark bedauern, dass nicht eine stärkere Formulierung dort gefunden werden konnte, die seit langem sozusagen viele Parlamentarier und auch diverse Fraktionen sagen, wir brauchen da eine härtere Gangart. Es wird ja morgen erst die erste Debatte im Europäischen Parlament geben. Es kursiert bereits ein Antrag von mehreren Fraktionen. Das Parlament selber, David Sassoli, hat heute ja gesagt, das war gut, dass da gestritten wurde über Tage. Das ist auch ein Kennzeichen von Demokratie. Aber ganz klar, es gibt halt, und Rechtsstaatlichkeit ist ein Punkt, es gibt inhaltliche Punkte, wo wir jetzt nachverhandeln wollen und unsere Position klar machen. Mich würde nochmal interessieren, welche Handhabe hat dann das Parlament, wenn auf der anderen Seite eben viele Parlamentarier eben auch aus Staaten kommen, die jetzt dringend auch das Geld sehen wollen und im Grunde genommen nicht von der Linie ihrer Parteichefs und Chefinnen abweichen wollen, die das ja mit vereinbart haben? Wird das Parlament da nochmal Zähne zeigen?
Ich glaube, das wird es diesmal tun. Es hat oft die Zähne gefletscht, aber nicht gebissen. Diesmal sieht es so aus, als ob das passieren wird. Vor allem ist die Lage eine andere. Wir haben nicht mehr die große Mehrheit von zwei Fraktionen im Parlament, sondern die Mehrheiten sind sehr, sehr knapp. Und da reichen schon ein paar Länderdelegationen in den großen Fraktionen, damit eine Mehrheit nicht mehr zustande kommt. Und dem mehrjährigen Finanzplan der EU muss das Parlament zustimmen. Wir werden auch da sehen, was dem Parlament wichtig ist, ob Rechtsstaatlichkeit ihm wichtig ist oder ob die Absurditäten in diesem Gipfelbeschluss eben nicht viel wichtiger sind, dass nun ausgerechnet da Ausgaben gestrichen worden sind, wo die Zukunft der Europas berührt ist, bei der Digitalisierung, bei der Forschung etc. etc., während man die Agrarpolitik und die alte klassische Regionalpolitik überhaupt nicht berührt hat. Oder ob nicht noch ganz andere Fragen dem Parlament wichtiger sind, das weiß ich nicht. Ich bin, wissen Sie, da fällt mir wieder Frau Schweighöfer und über Rütte ein. Nach so einem Gipfel erleben wir immer viele Übungen, die Dinge schön zu reden. Ich glaube, dem Rütte waren die Rechtsstaatlichkeit am Ende gar nicht so wichtig. Auch ihm ging es um Geld. Holland und Österreich und Dänemark und Finnland und Schweden, die haben jetzt wunderbare, größere Rabatte sich ausgehandelt auf ihre Beitragszahlung. Damit können sie persönlich zufrieden sein. Ich glaube, das andere war ihnen nicht so wichtig. Und das ist das, wissen Sie, diese Reduktion Europas auf Geldfragen, die halte ich für eine ganz gefährliche Sache. Das kann Europa nicht lange überleben, weil das ist zu dünn. Das ist nicht das, was wir eigentlich mal gemeint haben mit Europa.
Thomas Mayer, mal aus den Erfahrungen auch früherer Jahre und Jahrzehnte. Kann das Parlament hier als Institution sich so stark machen, dass es zum Beispiel, bleiben wir noch mal kurz bei der Frage Rechtsstaatlichkeit, in der Lage wäre zu sagen, entweder ihr verschärft das hier oder wir stimmen nicht zu. Und dass dann quasi der Rat oder Ratsvorsitz, im Augenblick ja Deutschland, doch noch etwas sozusagen hinbekommen würde, was dann alle mehr zufrieden stellt? Oder ist das eigentlich illusorisch zu glauben, dass nach so einem Gipfel sich in den substanziellen Fragen, wie zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit, noch irgendwas ändern wird?
Die Antwort ist, glaube ich, ganz klar und nicht sehr erfreulich. Das Parlament kann das machen, selbstverständlich. Ohne die Zustimmung des Parlaments kann dieses gesamte Paket nicht beschlossen werden. Das heißt, das Parlament könnte auch sein Veto einlegen in diesem Sinn. Aber das wird das Europäische Parlament meiner Einschätzung nach nicht machen. Es wird auch da wieder ein großes Getöse geben in den nächsten Wochen. Es werden sich die Parlamentarier profilieren mit allen möglichen Forderungen. Aber die gleichen Parlamentarier, abgesehen davon, dass da auch viele Agrarlobbyisten und Kohäsionsgeldlobbyisten und so weiter in diesen Reihen vertreten sind, die Parlamentarier haben schlicht und einfach nicht die Zeit. Sie wissen ganz genau, dass dieses Paket durch die nationalen Parlamente gehen muss, und zwar bis Jahresende, durch einen Ratifizierungsprozess. Das wird vor allem im Bundestag sehr wichtig sein, weil der Eigenmittelbeschluss muss von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden, weil sich die EU sonst nicht verschulden darf. Wenn die EU sich nicht verschulden darf, dann können sie diese 750 Milliarden Euro vergessen, dann gibt es das alles nicht. So, wir haben jetzt Mitte bis Ende Juli, das heißt, wir haben 5 Monate Zeit, damit das durch 27 nationale und auch regionale Parlamente geht, wie in Belgien zum Beispiel. Das wäre, die meisten Experten sagen, unter normalen Umständen wäre das undenkbar. So ein Prozess dauert normalerweise 1 bis 2 Jahre, um das auch seriös zu beraten. Man wird versuchen, das in einem Schnellverfahren durchzubringen. Ich habe heute gehört, dass der Rat bereits daran arbeitet, das dem Europäischen Parlament noch vor Ende Juli, also übernächste Woche, vorzulegen. Das Parlament muss das bis September, spätestens Oktober beschlossen haben, das Europäische Parlament, damit das dann bis vor Weihnachten noch unter anderem durch den Bundestag kommt. Also Sie sehen schon, das ist ein richtiges Wettrennen. Ja. Möglicherweise wird man es auch nicht schaffen, dann kann das Programm aber am 1. Jänner nicht beginnen. Da wir aber in der Corona-Krise sind, wird der öffentliche Druck wahrscheinlich groß sein, dass man das dann doch durchlaufen lässt, ohne dass man dann noch große Änderungen vornehmen kann.
Aber theoretisch gäbe es ja in anderen Zeiten, sage ich jetzt mal, wenn man mehr Zeit auch hätte, gäbe es ja die Möglichkeit für das Parlament zu sagen, nein, wir lehnen es ab, und dann hätte der Rat eben ein Problem. Also die Frage ist ja sozusagen, wie groß wäre die Macht dann vorhanden unter anderen Umständen? Also ich sehe das Zeitproblem.
Ja, das würde ich auch so bestätigen. Ich sage auch, ich habe noch nicht die Zeit gehabt, alles genau durchzudeklinieren, was jetzt hier wirklich in den Schlusserklärungen steht. Es gibt einige Stellen, wo man sich vorstellen kann, aha, das haben die nicht beschlossen, weil das wollen sie dem Parlament überlassen, einfach aus Kontinenz, damit das Europäische Parlament einen Erfolg vorzeigen kann. Das ist zum Beispiel eine Revisionsklausel. Es war ja ursprünglich geplant, dass nach einigen Jahren dieses riesige Wiederaufbauprogramm Programm sozusagen überarbeitet wird, ja, indem man sagt, wo sind die Schwachstellen, wo könnte man Umschichtungen vornehmen. Das fehlt im Moment. Und ich vermute, dass das Europäische Parlament unter anderem dieses einfordern wird. Das kann man ihm ganz leicht geben, weil das ist im Interesse aller. Ein Programm, das man einmal beschlossen hat, kann man in 3 Jahren wieder besser machen. Das kostet sozusagen niemanden etwas. Und das Parlament kann sagen, seht ihr, wir stimmen jetzt zu. Wir sind zwar mit manchen nicht einverstanden, aber in 3 Jahren, in 4 Jahren, wenn wir zur Revision schreiten, dann werden wir diese Änderungen einbringen. Ich glaube, so ungefähr wird das laufen.
Wir haben noch ein ganz paar Minuten, Kerstin Schweighöfer. Stichwort Parlament. Das Europäische Parlament wird vermutlich zustimmen, haben wir gerade gehört. Ist denn jetzt nach diesen harten Verhandlungen, wo Rutte eine so harte Haltung auch eingenommen hat, ist dann jetzt 100% sicher, dass das Parlament in die Niederlanden dann zustimmen wird?
Ja, also da sieht alles danach aus, dass eine Mehrheit hinter sich hat. Die Regierungsparteien stehen hinter ihm. Die haben ihn sehr gelobt für seinen Einsatz. Die haben vom historischen Schritt gesprochen, der zwar keinen Schönheitspreis verdiene, aber er habe ja erreicht, was er erreichen wollte. Und das sei prima so. Es gab Kritik natürlich von den Grünen, von den Oppositionsparteien. Denen ist es nicht grün genug, logischerweise. Auch von den Sozialisten. Denen geht zu viel Macht nach Brüssel. Und die Europagegner Geert Wilders und auch Thierry Boudet vom Forum für Demokratie, die sind natürlich sowieso dagegen. Die sagen, er sei in die Knie gegangen und mache die Niederlande zu einem Geldautomaten. Aber er hat eine Mehrheit. Also im niederländischen Parlament sieht es so aus, als ob das ohne Probleme durchgeht und da keinen Widerstand zu erwarten braucht.
Mhm. Und Herr Krause, Bundestag, ist das nochmal ein Problem?
Das glaube ich nicht, aber ich will Sie mal auf das Verfassungsgericht hinweisen, das vielleicht ein Problem werden könnte. Denn viele feiern ja nun diesen Gipfelbeschluss als einen bedeutenden Schritt in Richtung europäischen Bundesstaat. Und ob der Bundesstaat demokratisch legitimiert ist durch das, was wir haben. Ich meine, ich erinnere daran, dass es Beschlüsse des Verfassungsgerichts gab, in denen gesagt wurde, bestimmte Schritte der europäischen Integration bedürfen auch in Deutschland einer Volksabstimmung. Also da sehe ich zumindest ein Risiko und da kann auch da noch was kommen, wenn jemand klagt. Das wissen wir ja noch nicht. Und im Bundestag selbst wird es, glaube ich, harte Debatten geben. Und ich sehe auch, dass insbesondere bei den Christdemokraten da durchaus Unbehagen ist, dass die EU nun Schulden macht und Schulden, die erst bis 2059 zurückgezahlt werden sollen, von denen es heißt, das sei eine einmalige Geschichte, Klammer auf, da glaube ich kein Wort von, sondern hier ist ein Damm gebrochen und auf den wird man sich immer wieder berufen. Aber das sind Dinge, die werden die jetzt handelnden Akteure alle nicht mehr erleben, weil sie dann alle nicht mehr im Amt sind, wenn sie denn überhaupt noch leben, wenn es dann eines Tages soweit ist. Also Risiken hat dieses ganze Ding immer noch. Und by the way, man muss sich ja wirklich auch fragen, nützt es eigentlich Europa? Ich bin da nicht so ganz sicher. Natürlich, wenn Sie Geld in Volkswirtschaften reinwerfen, dann sorgen die immer erstmal für, sorgt dieses Geld immer für positive Effekte. Aber ob es das ist, was die europäischen Volkswirtschaften brauchen, was da jetzt passiert, wenn zum Beispiel Italien jetzt seine Staatsfonds wieder belebt etc., da darf man auch ein paar Fragezeichen dran machen.
Und mit diesen Fragezeichen beenden wir zumindest die heutige Sendung zur Diskussion im Deutschlandfunk. Ich vermute, es werden noch viele weitere Folgen. Auf jeden Fall wird uns das ganze Thema den ganzen Sommer über hier begleiten. Es bleibt noch mal relativ spannend, was die Abstimmung im Europäischen Parlament angeht, aber auch die Ratifizierung in den nationalen Parlamenten. Ich bedanke mich sehr bei meinen Gesprächspartnern hier. Ich hoffe, wir haben versuchen können, ein wenig Klarheit reinzubringen in das, was wir auch erst seit einigen Stunden eigentlich hier kennen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Europas Nöte. Durchbruch beim EU-Gipfel hinterlässt Risse. Es diskutierten Rolf-Dieter Krause, ehemals ARD-Korrespondent, Thomas Mayer, der Standard, und Kerstin Schweighöfer, freie Journalistin. Die Diskussionsleitung hatte Bettina Klein.